Der Unfall. Am folgenden Tag machten wir uns auf den Weg zur Indianerhütte, wo wir über das Geheimnis sprechen wollten. Doch als wir eben über den Zaun kletterten, sprang Terry wie ein Hase aus dem Graben und verkündete, er sei gekommen, um den Vormittag mit uns zu verbringen. Er hatte sich im Graben versteckt, um uns zu überraschen. Und nun, nach wohlgelungener Überraschung, ließen wir uns alle am Wegrand nieder, um Pläne zu schmieden. Im Grunde hatte Terry bereits alles abgemacht und wir hatten ihm nur zu folgen. Er hatte eine hohe Esche entdeckt mit einem Taubennest im Wipfel und wenn Philipp Ringeltaubeneier sehen wollte, musste er sich beeilen, denn dort lagen drei prächtige. Die Esche hatte eine Astgabel und Terrys Vorschlag war, dem Nest gegenüber aus Zweigen und Holzstücken eine Art Plattform zu bauen, wo wir sitzen und zusehen konnten, wie die Jungen ausschlüpften. Die Taubenmutter würde wahrscheinlich denken, wir seien eine andere Sorte von großen Vögeln und bauten wie sie ein Nest. Sie würde sich nicht vor uns scheuen, so behauptete Terry wenigstens, und er schien immer genau zu wissen, was die Vögel dachten. Wir waren begeistert und trabten davon im Gänsemarsch durch den Wald. Es war ziemlich weit bis zu jener Esche. Sie stand auf der anderen Seite des Baches, mitten unter den Lärchen, die dort wuchsen. Ach, wie schön waren die Lärchen zu dieser Jahreszeit. Sie waren über und über mit winzigen roten Zäpfchen besteckt, die wie Edelsteine glänzten, und die niederhängenden Äste waren von so lebhaftem Grün, dass die übrigen Bäume im Vergleich dazu farblos aussahen. Als ich klein war, bildete ich mir ein, die Elfen schaukelten sich auf den Lärchenzweigen. Jetzt wusste ich's besser. Aber ich liebte sie trotzdem, und ich blieb einen Augenblick zurück, um die Blütenzäpfchen zu streicheln, während die Jungen vorausstürzten. Die Esche stand abseits von jedem begangenen Weg. Kein Wunder, dass Brombeerranken und Brennnesseln hier alles überwucherten. Ich folgte, so gut ich es vermochte, den Spuren meiner Gefährten. Doch das Gestrüpp setzte meinem nackten Bein arg zu, so dass sie allmählich die Farbe von unreifen Brombeeren bekamen. Als ich die Buben endlich eingeholt hatte, ließ ich mich am Fuße des Baumes nieder und betupfte meine wunden Knie mit dem Taschentuch. »Tut mir leid«, entschuldigte sich Philipp. »Ich habe ganz vergessen, dass deine Beine kürzer sind als unsere und nicht so große Sätze über das Gestrüpp nehmen können. Auf dem Heimweg musst du hinter mir bleiben, dann kann ich alle Dornzweige für dich niedertreten.« Terry betrachtete meine blutenden Knie. »Sie ist doch ein tapferer kleiner Kerl«, bemerkte er, und ich fühlte mich, als hätte ich soeben ein Ehrenkreuz erhalten. Für dieses Lob wäre ich ohne weiteres nochmals durch Dornen und Brennnesseln gegangen. Terry hatte keine Zeit zu verlieren. Er duckte sich wie ein Panther und sprang den niedrigsten Ast der Esche an. Er ergriff ihn mit einer Hand und schwang sich hinauf. Alle Muskeln an seinem Körper waren gestrafft. Nie seither habe ich ein elfjähriges Kind angetroffen, das so stark und geschmeidig war wie Terry. »So«, schrie er, bäuchlings mit gespreizten Beinen auf dem Ast liegend, »reiche mir Rut herauf, dass ich sie packen kann.« Philipp hob mich auf seine Schultern. Terry ergriff mich bei den Handgelenken und zog, bis ich den Ast fassen konnte. Ich wand und krümmte und verdrehte mich, bis ich schließlich pustend neben Terry saß. Philipp nahm zweimal einen mächtigen Anlauf, fiel aber zurück. Beim dritten Mal erwischte er den Ast und zog sich in die Höhe. Da hockten wir nun nebeneinander, wie drei vergnügte kleine Affen, und baumelten mit den Beinen. Dann teilten wir unseren Proviant mit Terry. Der schien es als eine Selbstverständlichkeit zu betrachten, dass Tante Margret ihn zum Haushalt mitrechnete und aß jedes Mal weit mehr als sein Teil. Doch wir überließen es ihm gern, denn wir waren uns längst einig, dass Terrys Mutter ihn zu Hause hungern ließ. Wer anders als ein Ausgehungerter konnte mit solch einem Wolfshunger über sein Essen herfallen? »Kommt«, sagte Terry und schlang den letzten Bissen herunter, »sehen wir uns das Nest an.« Und hinauf kletterte er wie ein Matrose am Seil. Philipp und ich folgten etwas langsamer. Das Nest befand sich auf einer Plattform von ineinander gewobenen Zweigen. Als wir näher kamen, vernahmen wir das ängstliche Gurren der Ringeltaube. Dann auf einmal schwirrten wunderschöne, pellgraue Flügel durch das Geäst und der Vogel ließ sich auf dem höchsten Zweig der gegenüberliegenden Astgabel nieder. Von dort aus überwachte er uns und sein Nest. Als ich sah, wie nachlässig das Nest gebaut war, wunderte ich mich, dass die reinen länglichen Eier nicht hinausfielen. Ein paar lose zusammengefügte Reiser mit ein wenig Moos zwischendrin, das war alles. Aber die Eier waren warm und wohl gepflegt und die Mutter halb wahnsinnig vor Angst. Terry lehnte sich zurück und betrachtete den erschreckten Vogel. »Ein guter Platz dort, um die Eier zu überwachen«, bemerkte er gelassen. »Ich will selber mal hinauf.« »Das kannst du doch nicht«, widersprach Philipp. »Die Zweige werden dich nicht tragen. Sie tragen ja kaum die Taube.« Doch Terry war manchmal ein Prahlhans. Wenn jemand behauptete, das kannst du nicht, dann musste er unbedingt beweisen, dass er es doch konnte. Drum sagte er jetzt bloß, »Na, dir will ich's zeigen.« Und schon schwang er sich auf die andere Seite des Baumes. Philipp und ich schauten in gebanntem Schweigen zu, wie die behende kleine Gestalt höher und höher stieg. Die Ringeltaube sah ihn kommen, erhob sich lautlos und ließ sich mit halb ausgebreiteten Flügeln wieder auf ihr Nest nieder. Wir aber hatten nur noch Augen für Terry. Früher schon hatten wir ihn unerhört waghalsige und beinahe unmögliche Kunststücke vollbringen sehen, aber das übertraf alles. Schon bogen sich die grauen Zweige beängstigend unter seiner Last. »Halt!« schrie Philipp mit heiserer Stimme, doch Terry achtete nicht darauf. Sein helles Lachen tönte durch das Blattwerk an unsere Ohren, und noch immer kletterte er höher, allerdings mit größter Vorsicht. »Er hat's erreicht«, hauchte Philipp, und tatsächlich, dort oben, sich an einem leichten Zweige haltend, hob Terrys hübsche Gestalt sich vom Himmel ab. Der Wind, der träge durch die Baumkronen strich, hatte sich in seinem Haar verfangen und ihm die Strähnen von der Stirne weggeblasen. Seine dunklen Augen funkelten vor Freude und Triumph. Wenn ich heute an Terry denke, sehe ich ihn mit Vorliebe so vor mir. Es war das letzte Mal, dass wir ihn stark und gesund sahen. Ich kann kaum sagen, was nun geschah. Philipp und ich haben nie miteinander darüber gesprochen. Ich weiß, dass wir uns beide bemühen, nicht daran zu denken, und doch werde ich die Erinnerung mein Leben lang nicht loswerden. Terry achtete nicht auf unsere entsetzten Zurufe und begann sich hin und her zu schwingen. Zweimal bog sich der Zweig unter ihm, aber das dritte Mal krachte er, und Terry wurde ins Leere geschleudert. Er stieß einen einzigen grellenden Schrei aus, der das Waldesschweigen zerriss und mir wochenlang Nacht für Nacht in den Ohren tönte. Wir hörten seinen Körper durchs Blätterwerk und Geäst stürzen, was seinen Fall wenigstens teilweise aufhielt. Dann einen dumpfen Aufschlag. Dann nichts mehr. Bis heute weiß ich nicht, wie Philipp und ich heil auf den Boden gelangen konnten. So rasend schnell kletterten wir vom Baum herunter. Philipp war zuerst unten, aber irgendwie kam auch ich an. Keuchend und schluchzend fiel ich auf den Boden und vergrub mein Gesicht zitternd im Moos. Ein kleines Häufchen Elend. Ich wagte nicht, Terry anzusehen, doch Philipp kniete neben ihm und hatte sich davon überzeugt, dass er noch atmete. Dann kam er zu mir herüber und legte liebevoll den Arm um mich. »Ruth«, sagte er mit bebender, angsterfüllter Stimme. »Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, er lebt noch. Wir können ihn unmöglich wegtragen. Wir müssen ein paar Männer und einen Arzt holen. Ich glaube, es ist besser, ich gehe, weil ich schneller laufen kann und weniger weine als du. Aber Ruth, wir dürfen ihn nicht allein lassen, weil er vielleicht aufwacht und sich fürchtet und jemanden braucht. Bist du willig, bei ihm zu bleiben? Ich werde so rasch wie möglich zurückkehren.« Ich schauderte und schüttelte leidenschaftlich den Kopf. Ich konnte unmöglich allein bleiben. Ich war viel zu erschrocken. Schluchzend hing ich mich an meinen Bruder und flehte ihn an, mich an seiner Seite gehen zu lassen. Aber Philipp wollte nichts davon hören. »Schau, Ruth«, sagte er eindringlich, »vielleicht stirbt er bald. Wenn aber der Arzt rechtzeitig käme, könnte er etwas tun, um ihm zu helfen.« Ich bin viel schneller dort als du, weil meine Beine so viel länger sind. Du musst mich sofort gehen lassen und dir Mühe geben, tapfer zu sein und nicht mehr zu weinen. Sanft löste er sich aus meiner Umklammerung und weg war er, wie ein Pfeil. Ich lag am Boden und lauschte dem Knacken der dünnen Zweige und dem Rascheln des Laubes unter seinen Füßen. Dann erstarb auch dieses Geräusch. Einzig das Gurren der Tauben unterbrach noch die Waldesstille. Nun war ich ganz allein mit Terry und ich sagte mir, du musst dich zwingen, ihn anzusehen. So biss ich denn auf die Zähne, ballte die Fäuste und richtete mich auf. Was ich denn sah, löste die Spannung in mir. Nie zuvor hatte ich einen bewusstlosen oder schwer verletzten Menschen gesehen und ich hatte mir vorgestellt, dass es etwas Grässliches sein müsse. Doch Terry, der mit weit ausgebreiteten Armen auf dem Rücken lag, hätte ebenso gut eingeschlafen sein können. Bloß waren seine Lippen ungewöhnlich blass und sein Atem sehr schwach. Er sah weder verletzt noch erschreckt aus, nur seltsam friedlich. Während ich ihn so betrachtete, kam auch über mich ein eigenartiger Friede. Mir schien, Terry könnte jeden Augenblick erwachen, frisch und munter nach einem so tiefen Schlaf, und dann würden wir alle miteinander wieder glücklich sein. Langsam zerrann Minute um Minute. Terry regte sich nicht. Wachend und sinnend saß ich noch immer neben ihm. Vielleicht war er bereits tot? Bei diesem Gedanken durchfuhr es mich kalt und mir wurde ganz übel. Wieder füllten meine Augen sich mit Tränen voll Angst. Wenn doch nur Philipp zurückkehren wollte. Was war das überhaupt? Sterben? Und wenn Terry gestorben war, wohin war er denn gegangen? Man würde seinen leblosen Körper auf den Friedhof tragen und in die Erde legen. Aber ich wusste wohl, dass das nicht mehr der richtige Terry sein konnte. Der war jetzt wahrscheinlich im Himmel, wie es in den Liedern hieß, die wir in der Kirche sangen. Aber würde Terry dort glücklich sein? Ein schmutziger, ziemlich schlimmer kleiner Bub auf jenen goldenen Straßen und zwischen den weißen Engeln? Plötzlich kam mir Johanna Köhlen in den Sinn, die beim Herrn war und die ich mit solch strahlendem Gesicht im Traum vor mir gesehen hatte. Vielleicht hieß Sterben einfach zum Hirten gehen und bei ihm leben, ihn mit unseren Ohren reden hören und mit unseren richtigen Augen sehen, statt bloß in unserem Herzen. Wie schön musste das sein. Kein Wunder, dass jenes kleine Mädchen so glücklich ausgesehen hatte. Vielleicht war das auch der Grund, weshalb Terry so friedlich dalag. Aber Terry wusste ja nichts vom guten Hirten und würde sie vielleicht gar nicht freuen, bei ihm zu sein. Ich war überzeugt, dass Terry nie von ihm gehört hatte. Wenn ich nur die Gelegenheit gehabt hätte, ihm vom Hirten zu erzählen. Im Fall, dass er jetzt nicht starb, wollte ich ihm sofort sagen, was ich wusste. Dann würden Philipp und Terry und ich, wir alle drei, zur Herde gehören. Aber schließlich, sogar wenn Terry tot wäre, würde der gute Hirte doch sicher dafür sorgen, dass er glücklich sei. Es war doch wahrhaftig nicht Terrys Schuld, wenn er den Hirten nie gebeten hatte, ihn zu finden und ihm zu vergeben. Es war eigentlich ganz meine Schuld, weil ich das Geheimnis für mich behalten hatte, statt es mit ihm zu teilen. Ich hielt die Arme um die Knie geschlungen, den Blick auf Terrys regungsloses Gesicht gerichtet und fühlte mich zwischen Hoffnung und Furcht hin und her gerissen. Alle paar Minuten vermeinte ich Philipp zu hören, aber es war jedes Mal bloß ein Hase oder ein Vogel oder ein Windstoß in den Bäumen. Der Sonnenschein drang durch das leichte, hellgrüne Geäst des Lärchenwaldes und ein Strahl blieb auf Terrys Haar haften. Als ob Gott selbst ihn anrührte, dachte ich. Meine Gedanken gingen zum Heiland, von dem ich jeden Morgen im Lukas-Evangelium las, wie er Männer und Frauen und Kinder, die wund und krank waren, anrührte, und sie wurden alle augenblicklich gesund. »O Gott«, flüsterte ich und schaute durch die Zweige zum Himmel hinauf. »Bitte mach Terry gesund. Lass ihn nicht sterben. Wir möchten ihn so gern bei uns behalten. Amen.« In diesem Augenblick ertönte Philipps Stimme durch die Bäume, so wie einige Männerstimmen, und gleich darauf erschien ein kleiner Zug, Philipp voran, dann Onkel Peter, der am Samstag immer zu Hause war, und der freundliche Dr. Patt, der mich gepflegt hatte, als ich die Masern gehabt hatte. Hinter ihnen kamen zwei Männer in dunkler Uniform, die eine Bahre trugen. Ich erfuhr später, dass es Trankenkrieger waren. Ohne einen Augenblick zu verlieren, kniete der Arzt nieder, griff nach Terrys kleiner brauner Hand und legte lange seine Finger aufs Handgelenk. Dann strich er sanft über Terrys Kopf, zog ihm die Augenlider hoch und bog seine Arme und Beine sorgsam vor und rückwärts. Schließlich fragte er mich: Hat er sich bewegt, seitdem er gefallen ist? Nein, erwiderte ich. Er hat die ganze Zeit still dagelegen, als ob er schlafen würde. Durch den Klang meiner eigenen Stimme ermutigt, zupfte ich den Arzt am Ärmel und flüsterte: Ist er tot? Dr. Patt legte mir den Arm um die Schultern. Nein, antwortete er freundlich. Er ist nicht tot, aber sehr schwer verletzt. Du bist ein tapferes Mädchen, dass du ganz allein hier geblieben bist und nach ihm geschaut hast. Wir fahren ihn jetzt so schnell wie möglich ins Krankenhaus, und ich werde sehen, was ich für ihn tun kann. Mit größter Sorgfalt wurde Terry auf die Bahre gehoben, und die Männer setzten sich mit der kostbaren Last in Bewegung. Als Onkel Peter bemerkte, wie bleich und müde ich aussah, beugte er sich nieder und nahm mich auf die Arme wie ein kleines Kind. Ich schmiegte mich an ihn, legte meinen schmerzenden Kopf an seine Schulter und fühlte mich wunderbar getröstet. Onkel Peter und ich waren von jeher gute Freunde gewesen. Philipp ging mit abgewandtem Kopf neben uns her, so dass mir sein Gesicht erst auffiel, als er mir einen Blick zuwarf. Ich erschrak. Er sagte kein Wort, aber er hielt die Lippen krampfhaft zusammengepresst und seine Augen hatten einen verzweifelten Ausdruck. Sie erinnerten mich an die Augen jenes Hasen, den ich einmal in einer Falle gefunden hatte. Seine Wangen brannten, während der übrige Teil des Gesichts schneeweiß war. Da erkannte ich, dass all meine Ängste nichts waren im Vergleich zu seiner tiefen Herzensnot. Es drängte mich, seine Hand zu fassen und ihn zu trösten, aber ich wusste, dass ich nichts sagen und nichts tun konnte, um ihm zu helfen. Nichts konnte ihn trösten, nichts außer Terrys Heilung. Um der Bahre jegliche Erschütterung zu ersparen, gingen wir alle sehr langsam, denn der schmale, überwachsene Fußweg, der zur Straße führte, war steinig und höckerig. Die Zweige der Haselnussstauden streiften mein Gesicht, obwohl ich in Onkel Peters Arm lag. Auf der Straße wartete der Krankenwagen auf uns. Dr. Patt stieg ein und setzte sich neben Terry. Die Träger nahmen Platz vor uns. »Wann werden Sie uns sagen, wie es ihm geht?« fragte ich noch rasch, bevor er die Tür zuzog. »Ich komme morgen an eurem Haus vorbei«, antwortete der Arzt. »Da werde ich schnell hereinschauen und euch Bericht geben.« Die Tür wurde zugeschlagen, der Motor sprang an und der Wagen verschwand in einer Staubwolke. Onkel Peter, Philipp und ich gingen langsam nach Hause. Onkel Peter stellte uns einige Fragen über Terry. Im Übrigen blieben wir schweigsam. Keinem von uns war es ums Reden. Der traurige Tag zog sich endlos in die Länge. Wir schlichen im Garten herum und waren unfähig, irgendetwas Rechtes in die Hände zu nehmen. Bei den Mahlzeiten fehlte uns der Appetit. Tante Margret hatte Bedauern mit uns und las uns nach dem Essen Geschichten vor. Doch wir waren beide froh, als es Schlafenszeit war. Tante Margret kam herauf und gab uns einen Gute-Nacht-Kuss. Kaum waren ihre Schritte im Treppenhaus verhallt, so sprang ich aus dem Bett und eilte zu Philipp hinüber. Er lag zusammengekauert unter seine Decke und musste geweint haben, denn seine Stimme klang verschnupft und sein Kopfkissen war feucht. Ich schlüpfte am Fußende des Bettes unter die Decke und kugelte mich zusammen wie ein Kätzchen. »Ruth«, flüsterte Philipp mit unsicherer Stimme, »glaubst du, dass er sterben wird?« »Nein«, erwiderte ich bestimmt, »ich glaube es nicht.« »Warum nicht?«, fragte Philipp, über meine Sicherheit verwundert. »Hat Dr. Patt dir etwas gesagt, was ich nicht gehört habe?« Ich spreizte und krümmte meine Zehen unter der Decke wie immer, wenn ich eingeschüchtert war. Ich hätte nicht sagen können, warum, aber ich hatte den Eindruck, dass ich jetzt versuchen sollte, mein Geheimnis meinem Bruder mitzuteilen. »Ja, siehst du«, begann ich, als du heute fortgelaufen warst, um Hilfe zu holen, da habe ich ganz fest zu Gott gebetet, dass er Terry wieder gesund mache. Und drum glaube ich, dass er es macht. Vom anderen Ende des Bettes schaute mich Philipp mit großen Augen an. Das habe ich auch getan, bekannte er langsam. Auf dem ganzen Heimweg habe ich immer zugesagt, O Gott, bitte lass Terry nicht sterben. Aber ich weiß nicht, ob es etwas genützt hat. Ich bin kein besonders braver Junge und gewöhnlich vergesse ich überhaupt mein Gebet zu sagen. Es macht ja doch nicht viel aus, ob ich's sage oder nicht. Aber Philipp, sagte ich und richtete mich auf. So ernst war es mir. Du brauchst gar nicht besonders brav zu sein, um zu beten. Du musst nur dem guten Hirten angehören. Das ist eben das Geheimnis, das ich dir heute sagen wollte. Ich habe es mir nicht selber ausgedacht. Der Pfarrer hat es gesagt, als ich weggelaufen war. Und in der Bibel steht es auch. Wenn wir unartig sind, sind wir wie die Schafe, die davonlaufen und sich verirren und den Rückweg nicht finden. Aber Jesus ist der Hirte. Er kommt uns suchen. Und wenn wir ihn darum bitten, findet er uns. Aber er wartet immer, bis wir ihn darum bitten. Nachher gehören wir ihm, und er hört auf alles, was wir ihm sagen. Er redet auch mit uns und sagt uns, wie wir brav sein können. Herr Tanner hat mir das erklärt, und gestern Abend hat der Hirte tatsächlich zu mir gesprochen und mir geholfen, so dass ich nicht wütend wurde, als Tante Margret mir keinen Schokoladenkuchen geben wollte. Philipp sah mich unverwandt an. Das Mondlicht ließ sein Gesicht noch blasser erscheinen. »Erzähl weiter«, sagte er, »und hör auf, mit den Zehen zu zappeln. Du brauchst dich nicht vor mir zu genieren.« »Es gibt nicht mehr viel zu erzählen«, sagte ich, »nur das eine noch. Als Terry am Boden lag, schien die Sonne plötzlich durch die Bäume, gerade auf sein Haar, und ich dachte, vielleicht ist das Gott, der ihn auf diese Weise anrührt und gesund macht, wie Jesus die Menschen anrührte. Seitdem bin ich beinahe sicher, dass er nicht sterben wird. Lange blieb es still zwischen uns. Dann fragte Philipp neugierig, »Hast du ihn gebeten, dich zu finden?« Ich nickte. »Ja, auf dem Heimweg, unter einem Baum, im Primelwald. Ich habe ihn gebeten, mir zu vergeben, dass ich so oft unartig war, mich zu finden und aus mir ein Schäflein zu machen, wie der Pfarrer es gesagt hat. Und Philipp, wenn du doch mit mir zum Pfarrer kommen wolltest, er könnte dir alles viel besser erklären als ich. Und ich möchte ja so gern, dass du auch dem Hirten angehörst.« »Ich möchte es auch«, sagte Philipp mit verhaltener Stimme. »Meinst du, ich könnte es?« »Ja, ich bin sicher«, antwortete ich mit Überzeugung. »Du bist bestimmt viel leichter zu finden als ich, weil du so viel braver bist. Ich glaube, dass man dich überhaupt nicht lange suchen muss.« Doch Philipp schüttelte den Kopf. »Das weißt du nicht«, sagte er betrübt. »Du siehst mich nur von außen. Innen drin bin ich gar nicht so gut.« »Das macht nichts«, versicherte ich. »Ich will dir mein Bild zeigen, dann wirst du es begreifen. Das Schaf auf dem Bild fällt beinahe in den Abgrund, so verloren ist es. Aber da kommt gerade der Hirte und findet es.« Auf den Zehenspitzen huschte ich über den Korridor und kehrte mit meiner kostbaren Karte zurück. Wir traten ans Fenster, wo wir besser sehen konnten, denn der Vollmond ergoss sein silbernes Licht über uns. Philipp betrachtete das Bild lange und fragte dann ängstlich, »Meinst du, ich könnte ihn gleich bitten?« Ich nickte. »In dem Fall musst du gehen«, erklärte er, »weil ich allein sein muss. Wir wollen dann am Morgen wieder miteinander reden.« So verließ ich ihn denn. Er hatte die Ellbogen auf das Fensterbrett gestützt und schaute hinaus zu den Hügeln. Ich aber schlüpfte ins Bett, blitzelte schläfrig zu den unzähligen Sternen hinauf und sann über meine schöne Geschichte nach. Es ist Freude im Himmel über einen einzigen Sünder, der Buße tut. So endete die Geschichte. Alle Leute sind Sünder, überlegte ich, da wird Philipp wohl auch einer sein. Aber in dieser Nacht wurde er vom guten Hirten gefunden, und nun sangen vielleicht die Engel Gottes dort oben über den Stern und freuten sich über ihn. Und auf der Erde teilte ein kleines Mädchen ihre Freude.